Dies wird mein letzter Vortrag, den ich hier halte. Ich höre auf mit meiner Vortragstätigkeit. So überall, wo ich hingehe, ist es eine Abschiedreden. Und ich glaube, der Text für heute ist gerade das Richtige, denn es geht über die Zukunft, über Gottes Friedensreich. Wir beten aus Psalm 72, ein prophetischer Psalm von Salomo. Gott gibt dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen, den Armen helfen, die Bedränger zermahlen. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond währt von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Seiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere, von dem Strom bis zu den Enden der Erde. Für ihn sollen sich neigen die Söhne der Wüste und seine Feinde sollen Staub lecken. Die Könige von Tarsus und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen für ihn niederfallen, alle Völker ihn dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein den Geringsten und Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie aus Bedrücken und Frevel erlösen. Ihr Blut ist wert geachtet für ihn. Er soll leben und man soll ihn geben von Gold auf Saba. Man soll immer dafür ihn beten und ihn täglich segnen. Voll stehe das Getreide im Land, bis oben auf den Bergen, wie am Libanon rausche seine Frucht. In den Städten sollen sie grünen wie das Gras auf Erden. Seine Name bleibe ewiglich. Solange die Sonne währt, blühe sein Name. Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, und alle Lande soll seine Ehre voll werden. Amen. Amen. Jetzt stelle ich euch eine Frage. Wer ist der wichtigste aller Propheten? Jeder hat eine Möglichkeit. Der wichtigste aller Propheten.
Mose.
Sehr gut, Mose. Denn die meisten Christen lernen, dass es gibt zwei Hauptpropheten und dann die 12 kleine Propheten. Die Juden aber wissen viel besser hier. Die reden über die vordere Propheten und die Schriftpropheten. Und Mose gilt als der zentrale Prophet. Das bedeutet, die ganzen Bücher Moses sind prophetisch. Ich habe ein Buch über Abraham geschrieben, der ist auch ein Prophet. Aber wir Christen sollen besser als die Juden wissen, warum das ganze Alte Testament prophetisch ist. Wer weiß das? Das ist eine noch wichtigere Frage. Hab nicht verstanden. Ja, aber ja. Sehr richtig. Das ganze Alte Testament ist jesuanisch. Und ich lese kein Buch, der sagte über eine Thema im Neuen Testament. Genauso wenig wie ein Buch lesen würde etwas im Alten Testament. Ich bin ein biblischer Christ. Bibel bedeutet das ganze Bibel als Einheit in Jesus von Nazareth. Das ist auch durch die Bildsprache eine Einheit und auch die zentrale Themen. Es gibt keine Neue Testament getrennt von das Alte, denn das Neue Testament ständig zitiert von das Alte, und es gibt keinen Satz im Neuen Testament, der nicht etwas vom Alten Testament mitschwingt. Und das ganze Alte Testament zeugt von Jesus. Nächste Frage. Das ist jüdische Erziehung. Fragen hin und her. Das ist Dialog. Ja? Warum muss Jesus zweimal kommen? Warum hat er nicht alles das erste Mal gemacht? Es gibt zwei Antworten. Ich gebe die Antworten. Die erste Mal ist er gekommen für die erste Tafel Mose. Das ist ein zentrales Thema, die zwei Tafel Mose, Friede mit Gott zu erfüllen. Mit der zweiten kommen wird er der zweite Tafel, Friede unter den Mitmenschen. Die erste kommen ist für sie, nicht für mich, sondern für sie. Die erste kommen ist für die Heiden, die Jesus dann annehmen werde. Und das zweite kommen ist für die Juden und die der Weg zum tausendjährigen Friedensreich. Lass mir sehr im Klaren machen. Es gibt eine Wegfall von Israel und das ist total heidnisch und ungöttlich und unbiblisch. Denn das Neue Testament ganz am Ende bestätigt die Tatsache, dass Jesus ein Zionist war. Und was meine ich? Direkt vor seiner Himmelfahrt wird er gefragt von den Jüngern, wann kommst du wieder, dein Reich für Israel aufzustellen? Die haben gewusst, etwas fehlt in dieser ganzen Botschaft. Trotz Kreuz, Auferstehung und Heiliger Geist, wann kommst du wieder für Israel? Jesus verneint das nicht und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist die erste Ankunft. Sondern er bejaht die Frage und sagt, nur der Vater weiß wann. Das bedeutet, wer gegen die Rolle Israel in Gottes Heilsplan kann die ganze Schrift wegschmeißen. Weil die ganze Schrift ist ein heilsgeschichtlicher Lektor über die Einmaligkeit Jesu und sein heilsgeschichtlicher Plan mit dem Zentrum am Kreuz. Aber alles führt dazu hin und alles führt dazu von und dann die endgültige Erlösung kommt mit seiner Wiederkunft. Das bedeutet, nicht nur Jesu war Zionist, sondern die Jünger waren Zionisten. Und das ist Zionismus, die Glaube, dass Gott kommen wird, dass der Messias, den wir als Jesus kennen, kommen wird, Israel zu erretten. Von sein äußerlich, aber auch von sein innerlichen Feinden. Und sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben, gekreuzigt. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Das ist die Taufen des ganzen Volk Israel von Jesu in sein Friedensreich. Nächste Frage. Was eigentlich ist der tausendjährige Friedensreich? Was passiert da? Es wird ein neuer Mensch geben. Ein neuer Mensch im Sinne Jesu. Wir werden aus der Kraft von ihm und seiner Gerechtigkeit gerechte, friedvolle Menschen sein. Frieden und Gerechtigkeit wird herrschen über die ganze Welt. Und das bedeutet zwischen die Menschen und die wilde Tiere, den Psalmetieren. Es wird alles eine Einheit vor wie es war vor der ersten Opfer, was Gott selber macht, als Vordeutung sein Kreuz, uns zu schützen. Es wird ein Reich dauern 1000 Jahre. Das ist das Einzige, was fehlt in Psalm 72, diese Zahl. Die steht natürlich in Offenbarung. Es wird dann am Ende dieser tausendjährigen Friedensreich eine neue Schöpfung mit ein neuer Himmel und ein neuer Erde. Lasst euch nicht einreden von Naturwissenschaftler, dass wenn es Leben auf entfernte Planeten gibt, und das ist sehr unwahrscheinlich, weil die Voraussetzungen sind so viel, aber wenn es sowas gibt, würde ich überhaupt nicht ausmachen bei meinem Glauben. Denn diese Menschen werden auch, wenn sie zu menschlicher Vernunft und Verlorenheit werden, die werden auch von Jesus wissen. Dass Gottes Kraft ist unendlich. Einstein sagte, es ist größer als alles, was die Bibel über ihn erzählt. Und das ist wahr. Die Bibel ist nur ein Blick für uns. Alles wahrhaftig, aber was wir brauchen im Sinne Gottes. Aber Gott ist größer als alles, was wir vorstellen können. So hat Salomo bei der Einweihung der Tempel, deine Größe kennt keine Grenze. Wenn man ein Thema wählt, biblische Thema, die Thema darf nie eine einmalige Aussage, sondern muss eine ganze historische Kraft haben. Das bedeutet, jemand, der einen Text außerhalb von der Bibel und thematisiert das als das Wichtigste, zum Beispiel der Schlangenkult in südlicher von Amerika, da steht, wir werden über Schlangen treten. Na, diese Leute in Markus Evangelium, diese Leute haben nie gelernt bildlich von der Bildsprache und sie haben nie gelernt heilsgeschichtlich zu verstehen. Deswegen reden sie das nur als Buchstab außer ihr ganzer Rahmen. Der Text bedeutet, einer wird kommen, den Schlange zu zertreten. Das hat Jesus getan und er wird uns dann führen, trotz die Macht des Bösen. Aber die haben hier Schlangen, sehen Sie? Die große Watermoccasins und die kleine Korallschlange, ein Biss von ihm bedeutet immer Tod, weil es geht gleich in die Nervensystem. Und der ist ganz klein und süß, die Korallschlange. Und die gehen über diese Schlangen. Wer will beweisen, dass sein Glaube besonders ist? Dass er besondere Gaben, besondere Einsicht, der ist ein Sektierer. Und die ganze moderne Theologie ist sektiererisch. Die nehmen Themen außer den gesamtbiblischen Rahmen, wie Friedensthema, Frauensthema, und sie machen das zu einem Zentrum der Bibel. Und was ist passiert? Die Leute, die wirklich wollen zeigen, wie fest ihr Glauben ist, die gehen und lassen sich weisen von allen Schlangen, und die anderen sind ein bisschen anders, sie tanzen rum. Und ich kann sie sagen, diese Schlechte gibt nicht mehr, sind alle tot. Wenn man eine Thema nimmt, muss man das historisch behandeln. Ich bin so dankbar, dass ich Historiker und nicht Philosoph bin. Denn die Bibel ist vor allem ein historisches Buch. Wo fängt dieses Thema an? Ein Friedensreich unter die Herrschaft Gottes mit Frieden und Gerechtigkeit. Natürlich bei der Schöpfung. Es war alles gut, sehr gut, was Gott geschaffen hat. Wir leben unter die Gerechtigkeit und Frieden des Vaters und die wilden Tiere und die Menschen, die alle leben in Frieden und Harmonie miteinander, bis wir selber gegen unser eigenes Interesse brechen diese Frieden. Der größte Problem der Mensch ist der Mensch selber. Und ich meine auch die Gläubigen. Wir sind alle unser größtes Problem. Und wer das nicht weiß, fängt nicht an, ein Christ zu sein. Das Problem bin ich, nicht irgendwo jemand anders. Oder die Juden oder die junge Generation oder was man will. Noah, die Noah sagt, Gemeinde Gottes ist unterwegs unter die Herrschaft Gottes. Denn Noah hat keine Ahnung, wo diese Arche gehen würde. Die Tiere leben in Eintracht und Frieden mit den Menschen unter die Gerechtigkeit ihres geschützten Wesens. Bild dieser Arche. Der Schiff, das geht auch über Jona bis zu Jesu, mit Petrus das Schiff, ist Zeichen immer der Schiff einer Gemeinde. Die Kirchenschiff, eine Gemeinde unterwegs durch die stürmische Zeit. Das müssen Sie lernen, die Bilder zu lesen in der Bibel. Dann werden Sie viel tiefer sehen können, nicht nur hören, sondern sehen können. Die Wüstenwanderung, die sogenannte Brautzeit. Israel unterwegs unter Gottes Herrschaft, so ein Land, die sie nicht kennen, die wissen nicht, wie man da hinkommt. Gott schützt denen Tag und Nacht. Zwar, da gibt Probleme, wie es immer bei Menschen gibt, auch unter Gläubigen. Viel von den größten Problemen machen die Gläubigen. Oder Israel, 30 Juden, 31 Parteien. Aber es trotzdem die Brautzeit. Mose hat geweigert, aus Ägypten zu gehen ohne seine Tiere. Warum? Denn das ist ein Bestandteil des Schöpfungsgottes, die geschaffen sind sogar vor uns. Und unsere Einstellung zu Tier ist auch ein Maßstab, ob unser Glaube richtig ist. Die Moment, wenn wir Tier in dieser sind, du Schwein, du Rindsfleisch, du Esel, du Dackel oder sogar du Halbdackel oder du Grasdackel, wie die Württemberger das machen. Das bedeutet eine Verachtung von Tieren. Und wir haben keinen Grund, die Tiere zu verachten. Auf die andere Extrem, in Indien, die heilige Kuh, die Glaube an neues Leben, ein Tier kann in einen Mensch verwandelt in das nächste Leben, das ist genauso falsch. Wir sind beauftragt, eine Herrschaft über die Tiere, Psalm 8, aber eine Herrschaft wie Gottes über uns, in Frieden und Gerechtigkeit. Und das ist die richtige Einstellung zu Tieren. Mose weigert sich, mit nach der neunten Plage zu gehen, aber da gehen sie dann alle in die Wüste unterwegs unter Gottes Herrschaft. Er weiß allein, wo der Heilige Land ist. Er schütte uns, er führte uns. Da ist, so gut die Menschen fähig sind, Frieden und Eintracht untereinander. Dieses erreichte der hohe Punkt in Psalm 72, wo die ganze Friedensreich buchstabiert ist. Und der bekannteste Text ist Jesaja 11. Mein Freund Mordechai Adon, der jetzt gestorben ist, er war Israels größter Maler nach dem Tod von Chagall. Er malte, ich war mit ihm in Paris, er malte Jesaja 11, die Friedensreich, und die steht auf die Tore, die Hauptbibliothek in Jerusalem, die zentrale Bibliothek, Jesaja 11. Denn Israel sehnte sich nach Frieden. Wie Netanyahu mit Recht gesagt habe, wenn wir unsere Waffen niederlegen, werden wir alle umgebracht. Wenn die Araber ihre Waffen niederlegen, dann wird Frieden geben. Aber sie tun das nicht. Und es gibt kein Land für Frieden, es gibt nur Land für Terror. Das haben wir zweimal erfahren. Jesaja 11, diese wunderbare Bild, die Säugling wird in den Loch der Natta langen, ohne Gewissen zu sein. Die Wölfe und die Schafe weiden, aber ich habe erlebt, der Vordeutung dieses Friedensreich. Wer von euch war je in Mannsheim? Bitte zeigen. In Mannsheim bei Stuttgart. Waren Sie auf die Mürrikestraße? Das ist der richtige Ort. Denn auf diesem Ort wohnte ein Katz. Und mein Dackel könnte ein Wort nicht hören. Katz. Katzenjammer, Katzensprung. Ruh! Hat er laut gebellt und ging los. Ja. Und was ist passiert? Wir gingen spazieren auf die Mürrikestraße in Mannsheim und am Ende der Straße war ein Katz, aber ein kluger Katz, der war erzogen mit Rauhardacke. Und je näher wir kommen, er rollt sich auf seinen Rücken. Ich habe dann, muss ich sagen, talmudisch gedacht, wie viel muss bezahlt werden, wer muss das bezahlen und wie viel für den toten Katz. Und wir kommen näher und was ist passiert? Der Katz umarmt mein Dackel. Und mein Dackel fängt an zu schmusen mit dem Katz. Ich war so erschreckt und so überrascht. Ich bin gelaufen, ich war Junge da. Ich bin gelaufen zum Pfarrhaus und habe meiner Rosemary gesagt, der Friedensreich bricht in der Mürrikestraße ein. Was du schmusst mit deinem Katz? Ja. Das ist Jesaja 11. Aber die allerwichtigste Vordeutung von die Friedensreich habe ich nie von Luther oder Calvin oder Augustin, sondern wie immer von Bilder gelernt. Ich machte da einen Vortrag, Kunstführung, und ich schaute der Bild von Chris Vesper. Und plötzlich kommt, jawohl, David, warum hast du das nicht immer gewusst? Da ist der Friedensreich. Jesus, der Friedensherrscher, der Gerechtigkeit selber liegt in Mitte des ganzen Schöpfung mit wilde und zahme Tiere, mit Engel, die ganze Kosmos. Da ist das Friedensreich und zwar die wichtigste Vordeutung in Christvesper. Denken Sie, wenn Sie feiern Christvesper, das ist der Weg der Vordeutung zu der große Friedensreich. Jesus ging in die Wüste, nachdem er berufen war als Prophet. Er ist die endgültige König, Richter, Prophet und so weiter, das zeigt seine Göttlichkeit. Er geht nicht zu den Menschen. Keine Menschen da. Er geht zu den wilden Tieren, die Löwen, die Rauhardackel, die Bären, die Wölfe und er ist geschützt. Das ist eine zentrale Vordeutung der kommenden Friedensreich. Und dann im Psalm 22 wird das alles buchstabiert. Gott gibt dein Gericht dem König und dein Gerechtigkeit dem Königssohn. Ich lese, was da steht, wie kein deutscher Professor. Ich lese, was da steht. Ich hinterfrage nicht, ich zerpflücke nicht, aber ich lese, was da steht im gesamtbiblischen Rahmen mit Jesus in dem Mittelpunkt durch die einheitliche Bildsprache. Zu lesen nur der Buchstabe ist genauso falsch, wie nur ein Text für sich zu nehmen, wie die modernistische Theologie. Die gesamtbiblische Rahmen mit Jesus im Mittelpunkt durch die einheitliche Bildsprache. Lesen Sie Luther und nichts anderes. Luther ist ein Sprachgenie. Ich bin ein Dichter. Ich weiß, was ich sage. Luther sieht Dinge und druckt Dinge auch in eine Breite und Tiefe, die keiner von dieser kleinen Übersetzung, die willen über den Buchstaben genau wissen, die sind Schriftgelehrte, alle diese anderen Bibelübersetzungen. Luther sieht die Einheit der Bibel, er sieht die Bildsprache der Bibel und seine Sprache ist einmalig, er ist der größte Dichter der deutschen Sprache. Der größte Dichter vor allem heißt Poetas, der Poet. Das ist das griechische Wort für Gott, für der Schöpfergott. Arbeite nicht mit minderwertigem Zeug. Gott gibt dein Gericht dem König, das ist der Vater, und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Seine Gerechtigkeit, er legt das Gesetz Mose in der Bergpredigt aus im Geist und dann erfüllte das durch sein Leben und sein Tod. Feindesliebe, ohne Begier, ohne Hass, konsequente Feindesliebe, ohne Hass. Er zeigt die Gerechtigkeit Gottes, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden retten. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind Elenden, weil wir leiden an uns selbst. Ich leide nicht an die Welt in erster Linie, an alles, was falsch ist, sondern an mir selber. Jesus sagt, wir müssen den Balkon aus unseren Augen entfernen. Steht das nicht in der Bibel? Den Balkon aus unseren Augen zu entfernen, wo wir die kleine Splitter bei den Nächsten. Das Problem bin ich selber. Und wenn Sie leiden an sich selber, die viel schlimmer ist als physische Leiden oder Verfolgen, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Aber wenn Sie sagen, ich habe alles gesehen, ich bin erlöst und nichts kann mir passieren, dann sind Sie zutiefst gefährdet. Denn nur wer harret bis ans Ende, wird selig sein. Das bedeutet Ende des Lebens. Lass die Berge Friede bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Ich lese, was da steht. Kein deutscher Professor tut das. Die Berge Frieden, was zum Ölberg wird Jesus wiederkommen und das Friedensreich wird dann beginnen. Und die Hügel Gerechtigkeit, das ist Golgatha, das ist ein Hügel. Der Hügel Golgatha. Und da ist, wo er Frieden mit dem Vater für uns gebracht hat. Ich lese, was da steht. Warum soll ich hinterfragen? Alle hinterfragen bedeutet meine Auffassung, nicht Gottes Auffassung. Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen, den Armen, arm im Geist helfen, die Bedränger zermahlen. Manche sagen, wir dürfen das nicht beten, die Bedränger zermahlen, denn Gott ist nur ein Gott der Liebe. Das ist ein absolut falsch und einseitiger Gottesbild. Gott ist auch ein Richter und ein Gerechter. Und er wird uns richten. Und die an ihn halten und mit ihm glauben, wird er der Weg zu sein Reich und die anderen werden ein Weg der Verdammnis. Das sage ich, das ist gefährlich zu sagen in Deutschland. Man will nur hören über die liebe, nette Jesulein. Das ist kein Bild, das ist eine Puppe. Das ist kein Gottesbild. Die Frage ist, wer richtet die Feinde? Lasset Raum den Sohn Gottes. Ich stelle euch die Frage, lasset Raum den Sohn Gottes. Steht das im Alten Testament, im Neuen Testament oder in beide Testament? Wer sagt im Alten Testament? Bitte Hände zeigen. Wer sagt im Neuen Testament? Wer sagt im beide Testament? Ja, in Römerbrief und auch in einem Psalm. Lasset Raum den Sohn Gottes. Wir müssen aus die Liebe Christi, Nichtgläubige, auch Verfolger gewinnen. Und das hat gegeben in die Straflage in Sibirien. Viele Christen haben gebetet für ihr Verfolger, sie Nächstenliebe gezeigt, als sie geschlagen haben. Und das hat Wirkung. Denn Gottes Liebe ist stärker als Satans Hass. Vergessen Sie das niemals. Gottes Liebe ist stärker als Satans Hass. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond währt von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist die Umrahmung der tausendjährige Friedensreich. Die endet, wenn die Sonne seine Kraft verliert und damit der Mond wird im Blut, weniger Licht, weniger Intensität und dann beide erlöscht und eine neue Schöpfung wird dann geben. Diese astronomische Kenntnis, dass ein Stern, eine Sonne sterben kann, zu Salomos Zeit, ist absolut unwahrscheinlich von einem wissenschaftlichen Standpunkt, weil Gottes Wahrheit ist höher und tiefer als wissenschaftliche. Und er hat das hier Salomo gegeben, eine Kenntnis, die die Wissenschaftler diese und auch viel später nicht gewusst hat, dass die Sonne ein Stern ist und dass ihre Kraft erlöscht sein könnte. Aber warum sie erlöscht, dass das Gottes tun mit Gottes Zweck, das haben keine Wissenschaftler gewusst. Wissenschaft ist nicht der Weg, Gott zu verstehen. Und die sogenannte Wissenschaft, die gelehrt wird in Tübingen und andere deutsche Universitäten, hat mit Gott nicht im geringsten zu tun. Zum Beispiel, ein Professor sagte, für 300-400 Leute, dieser Text kann nicht von Paulus kommen. Und er sagt, die Wortschatz, die Satzbau und die Grammatik ist unpaulinisch. Ich habe gleich meine Hand in der Luft. Und er sagt, Dr. Jaffend, was sagen Sie dazu? Mein Professor haben alle mich gekannt. Er sagt, schauen Sie, ich bin ein Dichter. Ich bin von der Muse inspiriert. Paulus von der Heilige Geist, die keine Grenze kennt. Aber nach Ihrer Auffassung kann mein bestes Gedicht nicht von mir kommen. Denn mein bestes Gedicht bis heute, heute habe ich 8 Gedichte geschrieben in die Früh, Worte sind gekommen, die nie in meine Gedichte, ich habe zehntausende Gedichte geschrieben. Keine, und die Grammatik ist anders, wegen die anderen Wortschatz und der Satzbau. Und ich habe gesagt, ich weige das. Sie sagen, Jaffins beste Gedichte kommen nicht von Ihnen, nach Ihrer Kenntnis, was Sie sagen über Paulus. Und wer sagte, er war ein nachdenklicher Mann, und er denkt nach, und nach 2 Minuten, alle warten, er sagt, wenn Sie recht haben, können wir aufhören, neutestamentliche Theologie so zu betreiben. Und ich als guter Jude habe das letzte Wort. Jawohl, Herr Professor. Und das war der Ende des Gesprächs. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Diese Bilder sind Bilder von Fruchtbarkeit. Und wir denken um die wirklich wichtigste Vordeutung, und das ist Israel. Israel muss alles importieren unter die hochzivilisierten Engländer. Heute exportiert Israel alles möglich. Und diese Stadt war begründet von Menschen aus Osteuropa, die keine Ahnung von Agrarwissenschaft, weil sie dürfen kein Land besitzen. Das ist ein Wunder Gottes. Und alles wird fruchtbar. Zu seiner Zeit, nicht unserer Zeit. Das sind die großen Probleme der Schriftausleger, auch die biblische Schriftausleger. Die denken menschlich chronologisch, Gott denkt nicht menschlich chronologisch. Ich habe das für mich entdeckt, als ich Micha auslegte in ein frühes Buch. Ich merkte in Kapitel 4, in vielleicht 10, 15 Verse, das ganze Heilsgeschichte von Micha und Jesaja seit 8. Jahrhundert vor Jesus bis die Ende des tausendjährigen Friedens. Aber nicht in die Reihenfolge, in wen das erfüllt wird. So, wer geht von menschlicher Chronik, Reihenfolge, geht ihre. Gott hat seine eigene Reihenfolge aus sehr einfacher Zeit. Es gibt keine Zeit für Gott. Gott steht über die Zeit. Gott hat die Zeit geschaffen. Gott war vor dem Anfang und nach dem Ende. Und in Gottes zeitlichem Verständnis, die Erschaffung der Welt und die Tötung der Antichrist passieren gleichzeitig. Er kennt keine Zeit. Er steht über die Zeit. Und deswegen, jede Auslegung von Offenbarung ist falsch. Weil es kommt immer von einem bestimmten falschen Zeitpunkt, in dem diese Menschen sehen, ja, das geht mit unserer Zeit. Fein als seelsorgerlicher Buch, wahrhaftig als heilsgeschichtlicher Buch, aber nicht ergreiflich fürs Theologen. Wir waren immer die schlimmsten Feinde Gottes. Ob die Theologen der Synagoge, ob die katholischen Theologen der Zeit der Reformation oder die Liberaltheologen evangelischer unserer Zeit. Wir waren immer Gottes schlimmste Feind. Wir können Gott nicht im Griff haben. Und wenn wir das endlich lernen, dass so viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind Gottes Gedanken und Wege, dann fangen wir an, bescheiden zu sein. Und das ist, was Gott will. Er will nicht unbescheidene Wissenschaftler, die alles besser als Gott wissen. Zu seinen Zeiten, so blühen, das zentrale Wort, blühen die Gerechtigkeit, große Friede sein, das Friedensreich in Gerechtigkeit, bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere und von dem Strom bis zu dem Ende der Erde. Denken Sie, was das bedeutet. Haben Sie je versucht, Israel auf einer Landkarte zu finden? Es ist äußerst schwierig. Es ist ein winzig kleines Land. Und zu David und Salomos Zeit, die große Israel, war auch ein winzig kleines Land. Aber aus diesem winzig kleinen Land, durch der Gott Israel, Jesus, wird die ganze Welt missioniert. Und so ist es geworden und so wird es sein zweites Mal, wenn Jesus tauft die ganze Juden in Israel und sein Friedensreich eine Ausbreitung haben. Das ist eine zentrale Wunder, aber nicht sehr wunderlich, wenn man weiß, wer Gott ist, dass er total unbegrenzt ist, wie Einstein ihn hier verstanden. Auch wenn Einstein Fehler gemacht hat in Bezug zu der biblische Gott, er hat trotzdem ein tiefes Verständnis, die Unendlichkeit und Unbegreiflichkeit von Gottes. Und das sollen wir auch haben. Die Könige von Tarsus und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden. Wo kommt das? Das ist ein Rückblick, nicht im tausendjährigen Friedensreich, sondern bei der ersten Ankunft Jesus, was passieren wird. Weil alles sei durcheinander sind in alles, was wir von der Bibel haben, aber die hat eine zeitliche Korrespondenz, eine zeitliche Bedeutung in Gottes Zeit, die wir Menschen nicht begreifen, nicht können. Wir wissen, dass Einstein hat bewiesen, dass Zeit eine begrenzte Vorstellung ist. Wir wissen mit hoher Geschwindigkeit, dass die Zeit langsamer geht. Und mit absoluter Geschwindigkeit bleibt die Zeit stehen. Da ist Gott. Absolute Geschwindigkeit. Die Zeit bleibt stehen. Und er herrscht zeitlos über die ganze Welt. Und die Chronologie, die er uns gibt, ist wie bei seinem Geist. Er will niemals, dass wir über seinen Geist herrschen. Und er will niemals, dass wir über seinen Heilsplan herrschen. Denken Sie, die Pharisäer waren sehr fromm und sehr klug. Und sie haben ganz gewusst über den Messias und sie haben ihn nicht erkannt. Spekulieren Sie nicht, lass Gott geschehen und sag immer, dein Wille geschehe. Nicht meine Wünsche, sondern dein Wille geschehe. Denn er weiß viel besser, was gut für uns, als wir selbst wissen. Wer das weiß, fängt an, ein Christ zu sein. Gott weiß viel besser, was gut für uns ist, als wir wissen können, weil er liebt uns mehr, als wir uns selbst lieben. Er ist für uns gekreuzigt, für jede von uns. Alle Könige sollen für ihn niederfallen, alle Völker ihm dienen. Eine Einstein-Vorstellung von Gott, ein unbegrenzter Gott, ein machtvoller Gott, ein gerechter Gott, ein friedenvoller Gott, die absolut unbegrenzt. Und dann kommt das Überraschung. Als man zeigt, dass die ganze Heilsgeschichte Gott gehört, plötzlich redet er über du und ich, über jede Einzelne. Und das ist eine die Besonderheit unser Gott gegen alle Götzen, dass jeder von uns, der verlorene Schaf, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, Alt wie Neutestament. Jeder von uns, so wichtig ist für ihn als seine ganze Heilsgeschichte. Wissen Sie, wie wichtig wir für Gott sind? Jeder von uns ist so wichtig wie seine ganze Heilsgeschichte. Ein anderer, besonderer Merkmal unser Gott ist, dass er Feinde schickt gegen sein eigenes Volk. Und er schickt Feinde jetzt auch gegen uns, laue Christen, dass wir zurück zu ihm geführt werden. Das tut keine Götze. Islam tut das überhaupt nicht, weil sein Götze hat kein Leben. Und dann? Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird gnädig sein, den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen. Er wird sie bedrücken auf Frevel und Erlöse. Jeder Einzelne ist so wichtig für ihn wie diese ganze heilsgeschichtliche Kraft. Wissen Sie, ich bin landeskirchlicher Pfarrer. Das ist nicht eine Konfession für mich. Ich bin für was Biblisches. Ein landeskirchlicher Pfarrer hat ein zentrales Problem, außer sein Dekan. Und das Problem ist, zu eine Beerdigung von jemandem, der in alle Vereine sind. Und man geht zum Grab und die Fahne wehen, alle Fahne, und man hört Rede, wie gut er war und dass er jetzt im Himmel ist und ich muss schweigen. Ich darf nicht jemand in die Höhle verdammen, das tue ich auch nicht. Aber ich muss das alles hören. Und dann mache ich eine Ansprache, die die Menschen ein bisschen so ein näheres Verständnis, was Gott von uns haben will. Nicht, dass wir in alle Vereine, sondern dass wir ihn in seiner Liebe und Gerechtigkeit nachfolgen. Die schönste Beerdigung, die ich je gehabt, werde ich nie vergessen. Die Frau war so arm, dass ihr Kinder nicht mehr mit ihr zu tun. Die kriegen kein Geld, nicht wahr? Der Geld reagiert. Ja, die Frau war allein, sie hat eine Freundin. Die Frau war so arm, dass ich besuchte ihn Sommer mit einem Wintermantel an. Es war nie geheizt. Aber wenn ich mit ihr betete, ich merkte, das ist keine so automatische Dinge, sondern das geht sehr tief in ihr persönlich. Auch die Gespräche mit ihr. Und als ich sie beerdigt, da waren vier dabei. Ihr Freundin, diese tote Frau, Jesus und ich, wir waren die Einzigen dabei. Aber diese Beerdigung ist, was bleibt nach 16 Jahren Dienst in meiner Gemeinde. Es ist diese Beerdigung, das bleibt bei mir. Er steht zu den Armen. Er steht zu denen, die nichts vorzubringen haben und wissen, dass sie nichts vorzubringen haben. Und er gibt hier, wie viele Strophen? Von Strophe 11 bis Strophe 14, wo sein Allmacht hat nur eine Strophe. 11 und 12 bis 14 geht über jede von uns persönlich. Das ist einmal. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist genau wie im Neuen Testament über die verlorene Schaf, wie Jesus nachgeht. Wissen Sie, warum er dieses Bild von Schaf? Ein Schaf kann sich nicht wehren und braucht Menschen, die da sind, ihn zu schützen. Und ich kann mich gut erinnern, bei Robert Seemann, der starb nachher in Ruhestand, zwei Wochen danach, er hat eine Schaf, die heißt Suchi. Und er sah einen Schäfer mit seinen Schafen und er hat gesagt, ich kann nicht mehr diese Schafe als Pfarrer halten. Und er ging zu den Schäfer und sagte, hier ist mein Schaf, ich will kein Geld dafür, aber ich will, dass der gut behandelt wird. Zwei Jahre später sah er diese Schäfer mit einer Riesenmenge von Schafen. Und er rief sehr laut, Suchi, Suchi! Und da rät sich hinter ein Schaf und geht durch alle anderen zu seinen Füßen. Denn ein Schaf vergisst nie die Ruf seiner Herr. Und deswegen hat Jesus dieses Bild. Das Schaf kann sich nicht wehren gegen Sünde, Tod und Satan. Wir sind unterlegen. Aber der Schaf ist abhängig auf die Stimme und das Weg seiner Herr, das Wesen sein Herr, die Führung sein Herr. Und so ist das. Er soll leben und man soll ihn geben von Gold aus Saba. Das geht nochmal zurück zu der Königin von Saba und Salomo. Geht seitlich zurück, aber die ganze Zeit ist in Gottes Hände. Man soll immer da für ihn beten und ihn täglich segnen. Und dann gibt die zwei Zeichen. Voll stehe das Getreide im Land bis oben auf den Bergen, wie am Libanon rausche sein Frucht. In den Städten sollen sie grünen wie das Gras auf Erde. Damals in Salomos Zeit, die Städte waren Orte der Kultur. Ich habe nichts gegen, ich habe sehr viel für Kultur übrig. Städte der Kultur, Städte der Gebildeten, die waren ein besonderer Ort. Aber mit der Zeit sind die Städte zu den Städten der dritten und vierten Welt, wo die schwerste Armut in den großen Städten, das überall in die Welt. Hier wird ein Blick, die rübergeht zu der Wiederkunft Jesu, wo die Städte nochmal grünen werden, wie zu Salomos Zeit. Und wie ist es mit Libanon? Libanon war immer der Playboy-Land der Nahost. Und als Israel immer größer geworden, ist Libanon immer mehr in Schutt und Asche geworden. Es wird noch schlimmer, wenn Hezbollah sein tausende Raketen, die reingeschmuggelt sind, gegen Israel benutzen. Es wird denen viel schlimmer gehen in Libanon als bis jetzt, weil Israel muss sich verteidigen. Dieser Libanon, der ganz unten ist, wird neu wiederhergestellt in die tausendjährige Friedensreich. Dies sind die zwei Zeichen, die Städte und Libanon. Beide waren zentral in Salomos Zeit. Das Holz von Libanon, die Zedern von Libanon, hat den Tempel gebaut. Aber dies sind die zwei Zeichen, Libanon und die Städte. Sein Name, Yeshua, Jesus, der Retter, der Helfer. Jeder Name hat eine Bedeutung in der Bibel. Aber sie wissen nicht, was mein Name bedeutet. David Jaffin, wer weiß, was das bedeutet? Jetzt erleben sie der geliebte Schönheit. Jetzt haben sie erlebt. Ja? Ja. Wenn Sie wollen sehen, wie schön ich war, schauen Sie mit meiner Autobiografie und gehe in ein Land, das ich dir zeigen will. Mit 3 Jahren, ich war die schönste Baby. Oh, aber Dinge haben sich geändert seit da. Ja. Solange die Sonne währt, blühe sein Name. Hier ist alles sehr komprimiert ausgesagt. Solange die Sonne währt, die Ende der tausendjährigen Friedensreich, blühe die Fruchtbarkeit, das durch Christus, der Retter und Helfer, kommen wird. Und dann das Faszinierende. Und der Beweis, dass die Bibel immer geschichtlich denkt. Immer geschichtlich. Und durch ihn soll gesegnet sein alle Völker. Wo steht das? Abraham, die Berufung Abraham, der Anfang mit Israel, die Berufung Abraham, 1. Mose 12, sehr gut. Und hier ist die Ende des Friedensreichs. Das ist alles ein umfassender Begriff Gottes Heil und besonderer Weg mit sein erstgeliebtes Volk. Eine Rückschau von diesem Bild vorher, solange die Sonne währt, blühe sein Name. Und das bedeutet bis die Ende der tausendjährigen Friedensreichs. Und plötzlich sind wir zu dem Uranfang Gottes Erwählung Abraham. Gott denkt heilsgeschichtlich. Er denkt nicht philosophisch, er denkt nicht naturwissenschaftlich, sondern er denkt heilsgeschichtlich. Was Einstein sagt über Gott, ich habe mit einem Freund gesprochen über Telefon, der sehr suchend ist. Und ich habe gesagt, Einsteins Bild und mein Bild können wir beide zusammenbringen. Auf einen Aspekt, Salomo, Gott ist mehr als jede Auffassung von ihm. Alles mehr als was in der Bibel steht. Auf die andere Seite, es ist die persönliche Gott, der heilsrettend für uns ist, die steht im Mittelpunkt sein Heilsplan. Man kann beides zusammenbinden. Einstein stellt die auseinander. Ich nicht. Gott ist mehr als jede Vorstellung von ihm. So viel höher der Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken. Das ist ein Gott, der sprengt alles. Und das ist Einsteins Gott. Aber Gottes Zentrum ist in sein persönlicher, heilsgeschichtlicher Wege, die im Mittelpunkt des Kreuz Jesu ist. Als Angebot des Heil für Juden wie für Heiden. Bis die Welt endet. Und dann kommt die Doxologie, der Preis am Ende. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels. Es gibt keinen anderen, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Wesen, sein herrlicher Name ewiglich. Und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen, Amen. Und in jede pietistische Gemeinde gibt ein paar Hinterlistige. Ich rede aus Erfahrung. In meiner gab es 2 oder 3, die anscheinend sehr fromm waren, aber sie haben ein Ziel, das ist mich reinzulegen, zu zeigen, dass sie kluger sind als der Pfarrer. Das ist kein Problem, denn Jaffin vergisst immer, was er geschrieben hat. So, das eine sagte mir, aber Herr Pfarrer, vor 20 Jahren haben Sie anders gesagt. Ich habe gesagt, so, habe keine Antwort, ja, aber wir haben das Recht, unsere Meinung zu ändern. Wir wachsen und wir gewinnen manchmal tiefere Sicht. Aber dieser Mann wartete. Er war immer befreundet mit der Pfarrer, der nicht mehr Pfarrer in der Gemeinde war. Solange er nicht mehr Pfarrer ist, das ist sein Freund. Aber für die neue Pfarrer wehe. Und er kam nach einem Gottesdienst, wo ich diese Zahn benutzt hat, und er sagte zu mir, Herr Pfarrer, das war merkwürdig. Aha, ich habe gewusst, was kommt, der will mich reinlegen. Und er hat viele Möglichkeiten, ja. Und ich habe gesagt, haben Sie was gegen die Predigt? Na, haben wir Schwaben hier? Bitte Hände zeigen, die Schwaben. Ja, na, ich kann Sie sagen, ich habe lange in das schwäbische Wörterbuch gesucht und ich habe nie das Wort gut gefunden in theologischer Sinn. Wenn was gut ist in Schwäbisch, man sagt, das war gerecht, Herr. Das war recht, Herr Pfarrer. Man sagt nie zu einem Pfarrer, das war gut. Das kann in seinen Kopf steigen, ja. Das war recht, Herr Pfarrer. Das ist Schwäbisch, nicht wahr? Das ist Schwäbisch. Das war recht, Herr Pfarrer. Dann habe ich gefragt, und wie war mit der Schriftlesung? Das war recht, Herr Pfarrer. Und wie war mit den Gebeten? Das war recht, Herr Pfarrer. Im stillen Gebet weiß der nicht, was ich bete. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist los? Er sagt, schauen Sie. Amen, Amen. Einmal ist genug. Die Leute werden sie bemerkwürdig haben, ja? Ja. So, Ich habe, muss ich sagen, selten Recht in der Ehe. Meine Frau hat 88% Recht und deswegen reden wir nie über, wer Recht hat. Das ist sowieso nicht in der Ehe, soll nie in der Ehe ein Thema. Aber gegen diesen Mann habe ich meistens Recht, Gott sei Dank. Ich habe gesagt, kommen Sie her, schauen Sie hier, da steht Amen, Amen. Und dann plötzlich ist er fromm und bescheiden. Aber Herr Pfarrer, Sie müssen mir das erklären. So, ich habe gesagt, es gibt 5 Bücher der Psalter und jede endet mit was Besonderes. Halleluja oder Amen, Amen. Aber in diesem Sinn, es ist noch viel wichtiger. Das ist die Ende, ein Buch in der Psalter, aber es ist viel wichtiger. Denn dieses Friedensreich ist 4-mal bestätigt und von der Kirche nicht akzeptiert. Das zeigt, wie blind und dumm die Kirche war. 4-mal, denn wir wissen, welcher andere Prophet hat genau das Gleiche verkündigt zu Jesajas Zeit über den Friedensreich? Micha, ein Zeitgenossen, auch die gleiche Bild. Das ist Schwerter zu Pflugscharen. Niemand kann das beweisen, aber ich nehme es an, dass zu gleicher Zeit passiert ist. Auf jeden Fall ist es in der gleichen Zeit. Und dann hier mit Amen, Amen, das bedeutet, so wird das sein. So soll es sein, so wird es sein. Zweifach. 4. Die 2 Propheten hier 2-mal betont, und die Kirche ist blind zu dieser Sache. Und 4-mal bedeutet allumfassend von alle Himmelsrichter. Das bedeutet, liebe Brüder und Schwestern, Jesus wird kommen. Unsere ewige Freude. Und er wird mit Gewalt kommen. Und er wird zu Israel kommen. Wir werden vorher entrückt als Christen, wenn wir harret bis ans Ende, 1. Thessaloniker. Wir werden vorher entrückt und er wird die Feinde Israels zerschmettern. Israel wird getauft, Zacharia 12 sehen. Sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben. Und der Geist des Gnadengebot wird ausgegossen über ganz Israel. Und das ist, auf was wir warten. Und bitte, hören Sie nicht auf die Leute, auch Evangelikale, und zwei sehr bekannte, die sagen, das kann nicht Gottes Volk sein, Israel, die Art, wie sie sich benehmen. Wie hat Salomo benommen? Er hat 1000 Frauen. Ich sage immer, eins ist genug, manchmal mehr als genug. Ja, ja. Die haben auch nicht wie Engel gelebt. Aber die waren erwählt. Es geht nicht über die Benehmung. Das sollen wir versuchen, das in Ordnung zu bringen. Sondern es geht um die Verheißung. Und diese Verheißung ist unerlöschlich. Es ist ewig. Deswegen mein letztes Wort für Sie. Der Weg zu Heil geht nur über Christus, über Buße tun. Das ist das Zentrum. Der Weg zu einem Verständnis, die gesamte Heilsgeschichte der Bibel geht über Israel und Gottes Führung mit Israel. Deswegen 2 Sachen. Leben Sie auf Buße und hören Sie nicht auf in Erkenntnis, dass Israel nach Auschwitz, Israel immer noch Gottes auserwählte Volk ist und dass Jesus kommen wird zu dieser unser geringsten Bruder und den alle taufen, dass die Mission nochmal in die Welt gehen können. So soll es sein. Amen, Amen. Wir heben uns zum Gebet. Gott, gibt dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Er soll den armen Volk Recht schaffen, bei den Armen helfen, die Bedrängnis zermahlen. Er soll leben, solange die Sonne scheint und solange der Mond währt von Geschlecht zu Geschlecht. Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und große Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Amen und auf Wiedersehen. Alles Gute und ein gesegnete Weihnachtszeit.